Rabbit Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6. Podcast.
Es ist Montag, der 6. September 2010. Sie hören das Rabe-Info zu folgenden Themen. Reitschule-Rundgang, große künstlerische Spannweite im Tojo-Theater und Kopf der Woche, der 22-jährige Israeli Yossi Bartak engagiert sich gemeinsam mit Palästinensern gegen die israelische Mauer. Am Mik begrüßt nach Lucia Vasella.
95,6. Rabe Info.
Zuerst die Kurznachrichten. Die 17 deutschen Atomkraftwerke sollen im Schnitt 12 Jahre länger am Netz bleiben als bisher geplant. Darauf einigten sich die Spitzen der deutschen Regierungsparteien gestern Nacht nach einem monatelangen Atomstreit. Im Gegenzug für die heftig umstrittene Entscheidung sollen die großen Stromkonzerne Milliarden an die Regierung und für den Ausbau von Ökostrom zahlen. Diese Einnahmen sind unter anderem auch für die Sanierungskosten für das Atommülllager Asse bestimmt. Die Opposition drohte bereits mit Protesten auf der Straße und Klagen vor dem Bundesverwaltungsgericht. Bei einem Schiffsunglück im zentralafrikanischen Kongo sind vermutlich hunderte Menschen ums Leben gekommen. Heutigen Medienberichten zufolge kenterte eine Fähre mit 200 Passagieren an Bord bereits Samstagnacht auf dem Fluss Kasai in der Provinz West-Kasai. Zuvor war an Bord Feuer ausgebrochen. Ein weiteres Unglück ereignete sich auf dem Fluss Ruki im Westen des Landes. Dabei kamen mindestens 24 Menschen ums Leben. Dies sagte Kongos Informationsminister gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Das riesige Land hat außerhalb der Großstädte ein kaum entwickeltes Straßennetz. Die Flüsse sind wichtige Verkehrswege. Passagierschiffe und Fähren sind allerdings oft veraltet und in marodem Zustand. So kommt es immer wieder zu Schiffsunglücken. Bei einem Selbstmordanschlag auf einen Polizeiposten in Pakistan sind mindestens 17 Menschen getötet worden. Der Attentäter sei in der Stadt Lucky Marwat im Nordwesten Pakistans mit seinem Fahrzeug in eine Polizeiwache gerast. Dies teilte ein Polizeisprecher heute mit. 34 weitere Menschen seien verletzt worden. Unter den Toten seien 9 Polizisten und 8 Aktivisten. Bevor der Attentäter in die Polizeiwache gefahren sei, habe er einen Schulbus gerammt und dabei auch Kinder getötet. In der vergangenen Woche kamen in Pakistan bei Anschlägen auf schiitische Muslime fast 100 Menschen ums Leben. Die pakistanische Taliban bekannte sich zu den Taten. Nach dem verheerenden Erdbeben vom Samstag ist der Notstand in der neuseeländischen Stadt Christchurch bis Mittwoch verlängert worden. Auch heute Morgen wurde die Gegend um die Stadt wieder von heftigen Erdstößen erschüttert. Teile der zerstörten Innenstadt von Christchurch blieben weiterhin abgeriegelt. Schulen, Büros und Geschäfte waren geschlossen. Hunderte von Menschen mussten die Nacht erneut in Notquartieren verbringen. Bürgermeister Bob Parker schätzt, dass es noch Monate dauern kann, bis sich das Leben wieder völlig normalisiert hat. Vorläufige Schätzungen sprechen von einem Schaden von umgerechnet gut 1 Milliarde Euro. Und zum Wetter. Heute bleibt es zunächst meist sonnig. Am Nachmittag ziehen aus Westen her dichtere Wolkenfelder auf. Am späteren Abend ist im Jura und in den Alpen etwas Regen möglich. Morgen Dienstag ist es oft stark bewölkt und zeitweise fällt Regen. Dabei dürfte es voraussichtlich auch Mittwoch und Donnerstag bleiben. Die Temperaturen liegen heute bei rund 20 Grad und in den nächsten Tagen zwischen 17 und 18 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Wo früher Pferdekutschen standen, findet heute Theater statt. Von Trash-Reviews über Soloprogramme zu gängigen Bühnenstücken und Performances hat im Tosho-Theater alles Platz. Das Tosho-Theater bietet Raum für 107 Zuschauerinnen und Zuschauer. Ist der Andrang groß, können die Plätze bis auf 180 ausgebaut werden. Bevor die Reitschule zum Kulturzentrum wurde, war in den Räumlichkeiten des Tosho-Theaters die Garage für die Pferdekutschen. Auf unserem Rundgang durch die Reitschule hat Shane McKay hinter den Vorhang des Theaters geschaut.
Ich habe noch Sorgen. Ich mache im Tosho im Moment so punktuelle Einsätze, Abenddienst, ab und zu Betreuung und regelmässig die Homepage aktualisieren. Wo die Reitschule besetzt wurde, ist man reingegangen, hat die verschiedenen Räume angeschaut und in diesem Raum hat man lustigerweise ein riesiges Gestell gefunden mit Stadttheaterkulissen, alten, die hier eingelagert waren. Und irgendwie hat ihm das inspiriert und gefunden, Theater, ein Kulturzentrum braucht ein Theater, wir machen ein Theater. Und wir, die dann angefangen haben, haben keine Ahnung von Theater. Speziell von Theater machen. Wir haben keine Ahnung vom Architektonischen, also wie man ein Theater bauen kann, technisch, von Infrastruktur. Und so sind wir dann quasi zu diesem Theater gekommen. Und durch das, dass wir den Raum dann quasi geöffnet haben und deklariert als Theater, sind dann auch Theaterschaffende gekommen und gesagt, ja super, hey, da helfen wir mit. Und relativ rasch nach dem Anfang ist dann eben der Club 111 entstanden. Und die haben ja dann die professionelle Schiene weitergetrieben und mittlerweile sind die ja schweizweit bekannte Theatergruppe. Also grundsätzlich tun wir ja den Raum quasi untervermieten an diesen Gruppen, die hier auftreten. Also wir sind eigentlich in den meisten Fällen nicht selber der Veranstalter. Jetzt kommen Anfragen an uns von Leuten, die gerne diesen Raum eben mieten möchten für ihre Produktion. Und unsere Arbeitsgruppe, die tut dann aufgrund von Vorschlägen von der Bürocrew auswählen. Quasi passt das daher? Haben die Chance überhaupt, dass jemand kommt schauen? Und dann ist auch noch ein wichtiges Kriterium, wie gut sie die selber organisiert. Also sind die in der Lage, sich selber zu veranstalten? Also selber Kassen machen, selber Bar machen.
Was passt denn ins Tosho-Theater?
Grundsätzlich eigentlich fast alles, was rund um Theater angesiedelt ist. Also es kann gehen von Konzert, richtig Liedermacher, richtig Chanson, dann Performance, dann ein normales Theater. Dann ist ein sehr wichtiger Teil ist auch das sogenannte semiprofessionelle Theater. Dann auch Tanz ist drin. Und ab und zu wird der Raum auch für andere Sachen gebraucht. Also sei es irgendwie ein Workshop oder irgendeine Diskussion oder manchmal sogar, wenn gerade nichts anderes ist, tun wir auch als Location vermieten, zum Beispiel für ein Fotoshooting. Das ist auch schon vorgekommen. Klar ist, Kurtli ist so eine Produktion, die eben eine Breite hat. Also da sind Leute dabei, die sonst nicht unbedingt auch Theater machen, allerdings auch Profis. Und es ist eine varietéartige Veranstaltung. Es ist trashig, es ist schräg, es ist frech, zum Teil laut. Also es ist einfach klassische Tosho-Produktion. Und dazu kommt natürlich, es gibt auch gewisse Tosho-Traditionen. Es ist jetzt das siebte Kurtli. Man hat mal eins Kurtli gemacht, dann haben wir zwei gemacht, dann haben gesehen, das passt wunderbar, das ist super. Und seither, wenn die kommen und sagen, wir wollen wieder Kurtli machen, dann tun wir gar nicht lange werweisen, dann machen sie einfach Kurtli.
So, meine Damen und Herren, hier ist wieder der unglaubliche Kasper und wir fangen auch schon gleich an. Am Anfang war das Chaos. Uiuiuiuiuiui. Nach 5 Tagen wurde die Welt gebaut und nach dem 6. wurde Eva aus der Rippe von Adam gestitzt und am 7. durfte der liebe Gott ruhen. Langweilig. Aber dann kommt die Schlange, bums, raus aus dem Paradies. Und jetzt wird's wieder lustig. Kein schlägt den Adel tot. Die Sintflut kommt. Schade, schade. Jericho wird weggetrötet. Und wir bauen den Turm zu Babylon. So, genug geredet. Jetzt fangen wir aber an. Immer wieder lustig, immer wieder schön. Hier mit dem Kasper im Alten Testament. Tschüss!
Responsibility, personal responsibility.
Mein Name ist Sibylle Heiniger. Ich bin eine der Mitbegründer des Kurtli. Tosho ist eigentlich einer der wenigen, beziehungsweise man kann sagen, einer der zwei Räume, die es gibt in Bern, wo man wirklich zeitgenössisches, unabhängiges Theater aufführen kann. Ich finde, Tosho ist, obwohl es heisst, Theater ohne jegliche Organisation, eines der sehr gut organisierten Räume hier in Bern. Also wir wird sehr gut betreut, es wird sehr viel übernommen von Pressearbeit und ich finde den Raum einfach akustisch sehr gut. Es hat eine gute Grösse für das Publikum.
Mein Name ist Michael Epp und jetzt hier bei Kurtli bin ich als Schauspieler auf der Bühne. Ich habe beim Bühnenbild aber auch mitgemacht, Flyer ist von mir. Ja, so Allrounder. Schöne oder das Besondere da finde ich, ist so ein bisschen der intime Rahmen, der mir sehr gut gefällt. Es ist ein Ort, den ich gerne bespiele. Und zwar von der Bühnengrösse, aber auch vor allem vom Publikum, also Publikumsgrösse, Artvorstuhlung, die ich sehr angenehm finde.
Ich heiße Caroline Schenk und mische gerade mein Blut. Ich hacke mir jetzt gerade meinen Fuß ab. Ja, für mich ist das seit Jahren und Jahren und Jahren immer wieder das Theater, wo ich gerne reingehe als Zuschauerin und auch gerne drin spiele. Immer wieder oder inszenieren. Erstens ist es total ein schöner Raum und nachher ist es von den Konditionen her auch attraktiv. Und es ist halt in der Reithalle und dort fühle ich mich auch verbunden damit.
Mein Name ist Antonio Albanello und ich bin vor allem der Musiker von diesem Event. Es ist einfach so, es ist ein grösserer Raum, grösserer Space allgemein. Im Kopf und überall. Ein bisschen grösser.
Diese Woche läuft im Tosho-Theater die Produktion Dying for Oil, Goods and iPods. Das volle Programm ist online zu finden unter www.tosho.ch. Auch morgen besuchen wir einen Raum in der Berner Reitschule. Dann begeben wir uns in die hauseigene Druckerei, wo CD-Covers, T-Shirts, Zeitschriften und Plakate entstehen.
Rabe Info 95,6.
Es ist Montag, wie immer hören Sie an dieser Stelle im Rabe-Info den Kopf der Woche. Letzte Woche begannen in Washington die Nahost-Friedensgespräche zwischen Israel und den Palästinensern. Binnen eines Jahres sollen die Verhandlungen zu einer Einigung führen. Abseits der Politik setzen sich viele Menschen für ein friedliches Zusammenleben im Nahosten ein. Seit 7 Jahren ist zum Beispiel die Gruppe Anarchists Against the Wall aktiv. Dabei handelt es sich um eine außerparlamentarische Interessensgruppe von linken Israelis und Palästinensern. Gemeinsam führen sie Aktionen gegen die Mauer und die Sperranlagen durch, die Israel zwischen israelischen und palästinensischen Gebieten baut. Einer der Aktivisten ist der 22-jährige Israeli Yossi Bartak. Aus aktuellem Anlass wiederholen wir im Rabe Info das Gespräch mit dem jungen Aktivisten, das wir vor knapp 2 Jahren aufgenommen haben. Yossi Bartak erklärt Cheyenne Mackay seine Sicht auf die israelische Grenzmauer.
Du bist ein Aktivist von Anarchists Against the Wall. Und es geht da um die Kritik an der Mauer. Israel sagt, es hat keine politische Bedeutung. Es soll, sagen wir in Anführungsstrichen, die Terroristen abhalten. Was hat man denn jetzt für Erfahrungen gemacht seit dem Beginn des Aufbaus dieses Zauns, dieser Anlage?
Naja, es war für uns schon natürlich klar, dass politische Bedeutungen da sind. Die Idee war einfach, die Politik von Israel, von der israelischen Regierung, allein zu bestimmen, so Israel selbst, ohne mit den Palästinensern zu verhandeln und Fakten einfach durchzusetzen, wie sie diesen Konflikt lösen wollen. Das heißt, dass die Palästinenser keine Unabhängigkeit bekommen, sondern umgezaunt werden sollen, ja, da, so sieht auch die Lösung von Israel aus, so wie Israel, der Staat Israel, sich eine Lösung vorstellt, ist einfach, was wir heute schon sagen als Apartheid, so Bantustans Stadt, die heißt dann Palästina, die einfach voneinander geteilt, keine geografische Zusammenhang, immer durch Checkpoints und durch Barrieren geteilt und eine Situation, die keine Bewegungsfreiheit, keine Unabhängigkeit macht. So.
Seit 5 Jahren seid ihr aktiv, die Anarchists Against the Wall. Wie viele Leute seid ihr in dieser Gruppe, in dieser Organisation?
So, wir sind wirklich keine Organisation, wir haben auch keine Manifesto oder sowas, sondern wir sind entstanden durch so einen Aufruf von einem kleinen Dorf in den besetzten Gebieten. 2003 haben sie entschieden, gegen die Mauer zu kämpfen, die auf ihrem Land aufgebaut ist. Und wir kamen dahin, ganz viele junge Israelis, die jüngsten waren dann 15 oder 16, die meisten 20-Jährige. Da haben wir uns getroffen, auch mit Palästinensern ganz viel diskutiert. Die meisten von uns kamen auch von linksradikalen, anarchistischen Zusammenhängen, Tierrechtsbewegungen oder queere Bewegungen. Aus diesem Erfahrung im Camp, in diesem Camp in einem palästinensischen Dorf, haben wir unsere Gruppe gegründet und das war 2003. Seit dann machen wir direkte Aktionen mit Palästinensern. Es ist sehr schwer zu sagen, wie viel sind wir. Es gibt keine Mitgliedschaft. Ungefähr 40, 50 Leute, die die Sachen wirklich koordinieren, die Verantwortung aufnehmen. Aber zu unserer Aktion kommen schon hunderte Leute. Und unsere palästinensischen Partner sind natürlich sehr unterschiedlich. So, die meisten sind im Dörfer, so Bauern. Aber auch politische Aktivisten aus den Städten nehmen teil in unseren Aktionen.
Vielleicht für uns, die diesen Konflikt nur immer aus den Medien kennen, wo man das so ganz getrennt wahrnimmt, Israel und die besetzten Gebiete. Wie seid ihr überhaupt in den Kontakt gekommen zu diesem Dorf, das sich gegen diese Mauer wehren wollte?
Ja, nicht wie in den Medien dargestellt wird. Es gibt immer Kontakte zwischen Israelis und Palästinensern, auch zwischen die Linke, die Radikallinke in Israel und Palästinensern. Für uns es war immer wichtig, auch so diesen Kontakt zu haben. So, dadurch, dass wir zusammenkommen, können wir natürlich besser die rassistischen Strukturen in Israel kämpfen. Und seit dem zweiten Intifada, das 2000 angefangen hat, gab es schon ganz viele Projekte oder Aktionen, die von Palästinensern und Israel zusammen organisiert. Und natürlich, die Situation ist, dass wir sehr getrennt sind. Andere Schule auch, andere Systeme, auch andere Gerichtssysteme und so weiter. Aber es ist auch nicht so schwer, so einfach so von meinem Dorf, wo ich wohne, einfach 10 Minuten zu laufen und man kommt in ein palästinensisches Dorf. Man macht das einfach nicht. So. Und wir haben das schon gemacht. Aber so schwer in Kontakt zu kommen ist es nicht. Die langere Zusammenarbeit aber zu machen, dass beide Seiten auch gleich sich beteiligen können und so weiter, das ist noch schwer. Das ist in einem kolonialistischen Struktur, wo wir natürlich sehr privilegiert sind, eine Zusammenarbeit zu schaffen, ist, es gibt ganz viele Herausforderungen. So wie wir uns verhalten müssen als Israelis, als Besetzer eigentlich in diesen besetzten Gebieten. Wir kommen zum Beispiel nicht zu den Palästinensern und sagen, was sie machen sollen, sondern versuchen so zu hören, was sie wollen, was sie brauchen, was für direkte Aktionen interessieren sie. Und dann versuchen wir als Israelis, sie zu unterstützen und auch natürlich zu diskutieren, zu sagen, was wir denken und so weiter. Aber ja, es ist nicht so einfach.
Du hast vorher gesagt, es ist auch eine Art, wie man sich als Israeli dann in den besetzten Gebieten verhalten soll, wie man kommuniziert zueinander, wo ihr dann eben fragt, was braucht ihr, was sollen wir machen? Wie sehen denn diese Aktionen aus, die ihr da zusammen macht, gegen die Mauer? Kannst du ein Beispiel mal erzählen?
So, die erste Aktion, die wir gemacht haben, waren einfach ganz klassische direkte Aktionen. Wir sind Palästinenser, internationale Aktivisten und Israelis zusammengegangen, unbewaffnet natürlich, zu der Mauer, zu dem Zaun und haben angefangen, einfach das abzuschneiden, zu sabotieren. Dann wurden wir natürlich auch angeschossen mit Tränengas und Gummigeschosse von den israelischen Soldaten. Es ist sehr wichtig zu sagen, weil wir da sind als Israelis und sehr klar da als Israelis anwesend, die Armee kann nicht so einfach uns angreifen. Palästinenser werden normalerweise ganz schnell angeschossen und erschossen. Aber wenn da Israelis sind, gibt es andere Regelungen, wie sie anschießen sollen. Sie dürfen nicht scharf schießen, sondern müssen nur mit Tränengas und Gummigeschosse gegen uns greifen. Ja, nach dieser Direktaktion, was wir am meisten doch machen, ist Demonstrationbegleitung. So, es gibt Demonstrationen von palästinensischen Dörfern, die versuchen, die Arbeit zu stören, die Arbeit von dem Mauerbau. Und wir kommen mit ihnen, versuchen auf dem Land zu kommen, werden natürlich dann konfrontiert mit von der Armee. Und dann stellen wir uns ganz klar als Israelis und versuchen, die Gewaltniveau irgendwie runterzubringen, was normalerweise schon sehr funktioniert. Nicht immer, so unsere Aktivisten und ganz viele Palästinenser werden trotzdem angeschossen, auch mit scharfen Munition. Viele Aktivisten von uns wurden schon verletzt, viel mehr Palästinenser natürlich. Weil es so viele Demonstrationen auch gibt und wir sind nicht so eine große Bewegung, könnten wir nicht immer anwesend sein. Und dann wurden auch Palästinenser erschossen in diesen Demonstrationen. Bis heute wurden 17 Palästinenser in diesen Anti-Mauer-Demonstrationen schon erschossen, die meisten von ihnen Jugendlichen. Die letzte waren im August dieses Jahres in einem Dorf in Jalin, wo ein 11-Jähriger und ein 17-Jähriger erschossen wurden. Dieser Angriff von der Armee aber bedeutet nicht, dass wir nicht mehr willkommen sind, sondern dass die Repression von der Armee ist sehr klar auch gegen uns, und die palästinensischen Genossen machen eine ganz klare Trennung zwischen die Armee und zwischen die israelische Bevölkerung und zwischen der Armee und zwischen wir, die Israelis, die da mit ihnen sind, obwohl es gar nicht so einfach am ersten Blick verboten.
Was habt ihr für Reaktionen von israelischer Seite her?
Die Reaktionen in der israelischen Gesellschaft sind natürlich auch unterschiedlich. Wir werden normalerweise von den Medien dargestellt als Extremisten, als Chaoten auch ganz oft. Wir sind trotzdem Anarchisten. Ne? So Anarchisten werden nirgendwo gut angesehen von Mainstream-Media. Trotzdem haben wir schon Einflüsse an Öffentlichkeit in Israel. Wir stören einfach so ganz viele Bilder, die man im Kopf hat. So, die Soldaten sind immer sehr überrascht, so zum Beispiel vor oder nach sie uns angeschossen haben, fragen sie uns, aber habt ihr keine Angst, in den besetzten Gebieten zu sein, so dass ihr von Palästinensern ermordet werden? So, dieses Feindbild ist sehr, sehr gut konstruiert in Israel und wir zerstören das ganz einfach, dass wir einfach so für meine Eltern, für die ganz viele Leute, die mich kennen und nicht politisch sind, so, aber bist du in Ramallah, bist du in diesem Dorf gegangen und du bist noch lebendig? So, wie kann das sein? So, irgendwie Stück für Stück so kriegen wir auch sowas. Aber ja, die meistens, so, es ist eine sehr, sehr, so, diese Gesellschaft ist voll mit Propaganda vom Kindergarten durch in die Schule, ist immer sehr nationalistisch und natürlich die Armee ist auch ein wichtiger Teil von Erziehung. Und es ist schon ganz schwer, das, die ganze Feindbilder und alle Stereotypen zu brechen.
Hat es denn in deiner Familie etwas verändert? Also konntest du deine Familie persönlich auch zum Denken anregen, weil du aktiv bist?
Ein bisschen schon, ich glaube. Bei uns war es so, meine Familie ist schon ganz klar so zionistisch und haben ganz viele Probleme mit, was ich sage. Aber als die Mauer neben unserem Vorstadt in Jerusalem aufgebaut wurde, haben wir auch die Leute in unserem Vorstadt organisiert gegen den Verlauf des Mauer. So nicht gegen die Mauer pauschal, sondern einfach, dass die Mauer nicht das ganze Land vom Dorf nehmen würde und an der Grenze aufgebaut werden soll. Und da war es für meine Eltern, ich glaube, eine sehr große Überraschung, so das zu sehen, wie die Armee solche Sachen einstimmt und dass es eigentlich sehr politisch ist, diese Sperranlage. Und haben auch für das erste Mal wirklich Palästinenser auch getroffen von dem Nachbarndorf. Mit diesem Dorf, niemand hat in unserer Nachbarschaft eigentlich Kontakt. Und wir haben das angefangen, dass so Leute sich treffen und auch sprechen. Und ja, so Sachen, so schon ganz viele Sachen haben sich verändert. So, ich glaube, auch in dieser Vorstadt, wo ich gelebt habe, durch diese Aktionen.
Du bist jetzt 22, du bist noch jung. Wie schätzt du das? Wirst du das erleben, dass es diese Bewegungsfreiheit gibt, dieses Miteinander leben können, wie jeder es will?
Ja, wie gesagt, ich bin nicht so optimistisch. So die Politik in Israel-Palästina, wie in vielen anderen Orten, wird nicht da entschieden, sondern in den USA, in Europa. So ist einfach die Interessen von verschiedenen Mächten, von der ökonomische Elite auch in Israel und in Palästina. Und gerade jetzt sehe ich das auch nicht, dass irgendwie eine Lösung, eine klare friedliche Lösung irgendwie darstellt vor uns. Ich würde aber sagen, dass ich bin doch optimistisch, dass was wir da machen, irgendwie sich erweitern kann, dass mehr Leute in den palästinensischen Gebieten in gewaltfreie, populäre Widerstand sich organisieren, dass mehr Leute in Israel auch gegen ihre Regierungen kämpfen und nicht mehr an Parteien oder an Führer glauben oder vertrauen. So, ich bin schon optimistisch, dass ich denke, dass wir viel zu tun haben und dass es aber gemacht werden kann.
Sie hörten das Gespräch zwischen Jane McKay und Yossi Bartak, dem israelischen Friedensaktivisten der Organisation Anarchists Against the Wall.
Rabe Info.
Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's vom Rabe Info für heute. Diese Sendung wird heute um 6 Uhr wiederholt. Außerdem finden Sie alle unsere Sendungen auf dem Internet unter www.rabe.ch. In der Redaktion waren Shane McKay und am Mikrofon verabschiedet sich Lucia Vasella. Ich wünsche allerseits einen guten Wochenstart.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.